Wir gehen heute weiter im Buch Daniel, und zwar im 7. Kapitel. 7, die Verse 1 bis 14 und 27 bis 28, ein bisschen auch gekürzt, weil das schon an sich sehr viel Text ist. Also Daniel ist jetzt sehr alt, und es ist in der Bibel oft so, dass Menschen, wenn sie alt sind und wenn sie so auf ihr Ende zugehen, manchmal auch unmittelbar noch auf dem Sterbebett, von Gott ganz entscheidende Dinge gezeigt bekommen. Da heißt es hier: im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett, und er schrieb den Traum auf. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf, und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe mit Flügeln, Flügeln wie ein Adler. Und ihm wurden die Flügel ausgerissen, es wurde aufgehoben, auf die Füße gestellt wie ein Mensch, wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet, hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Man sprach zu ihm: steh auf und friss viel Fleisch. Und dann sah ich ein Tier gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und hatte vier Köpfe, und ihm wurde Herrschergewalt gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht ein viertes Tier. Das war furchtbar, schrecklich, sehr stark und hatte große eiserne Zähne. Es fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul. Das redete große Dinge. Dann sah ich, wie Throne aufgestellt wurden. Und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war schneeweiß und sein Haupthaar wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, dessen Räder ein loderndes Feuer. Und es ergoss sich ein langer, feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Und Tausende mal Tausende dienten ihm. 10.000 mal Zehntausende standen vor ihm. Und das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich blickte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und sah, wie das Tier getötet wurde, sein Leib in Feuerflammen geworfen und darin umkam. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange jedes leben sollte. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, da kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker, Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, dienten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Von alledem wurde ich, Daniel, sehr beunruhigt in meinem Gedanken, und jede Farbe wich aus meinem Antlitz. Wort und Verheißung des lebendigen Gottes. Halleluja.
Halleluja, Halleluja.
Ja, eine Schau über diese Welt, über die verschiedenen Reiche, eine Schau bis ans Ende, aber nur 4 Reiche, die genannt sind, angesichts der vielen, vielen, vielen Reiche in dieser Welt, ist das natürlich eine sehr, sehr kleine Zahl. Und man merkt schon, es geht hier nicht um Vollständigkeit, aber es werden wichtige Dinge hier genannt. Nämlich zum Beispiel, dass diese ganzen irdischen Reiche in diesen Bildern, wie sie gezeigt werden, mit diesen unterschiedlichen Tieren, doch sehr andersartig sind. Jedes ist anders. Sie kommen hervor aus dem Meer in der Vision, und das Meer ist in der Bibel immer ein treffendes Bild der Menschheit. Das ist diese Menschheit, die wird oft im Sinnbild des aufgewühlten Meeres dargestellt, das aufschäumend ist und unberechenbar und wild und bewegt, wie die Menschheitsgeschichte. Also aus der Menschheit heraus erstehen diese Reiche. Ich möchte mal noch einen Hinweis geben, der Drache im Meer, das ist so ein Bild, was im Alten Testament häufig vorkommt, den Gott in Schach hält und den er am Ende besiegt. Das ist ein Sinnbild der satanischen Macht in der Welt. Das ist keine bloße Mythologie. Nicht? Manchmal wird in der Theologie gesagt, das sind so alte Mythologien, die in die Bibel aufgenommen worden sind. Nee, das ist ein Sinnbild. Das ist ein Sinnbild. Die Schlange oder der Drache im Meer ist ein Sinnbild der satanischen Macht in dieser Welt, die darin wirkt. In Jesaja 27 heißt es zum Beispiel Vers 1 zu der Zeit. Das heißt im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes über die Erde und über die Völker und im Zusammenhang mit der Erlösung Israels. Zu der Zeit also wird der Herr heimsuchen mit seinem starken Schwert die flüchtige Schlange und wird den Drachen im Meer töten. Und auch in Offenbarung 13 wird das Wirken des Drachen beschrieben, und zwar bei der Entstehung des letzten Weltreiches. Offenbarung 13 ist das antichristliche Weltreich, das Johannes auch aus dem Meer heraufkommen sieht. Nicht? Seine starke Parallele Daniel 7 und Offenbarung 13. Und über dieses letzte Weltreich wird nun gesagt, es wird ganz anders sein als alle vorherigen. Aber trotzdem entstammt es derselben Quelle wie die Reiche zuvor. Es kommt auch aus dem Meer. Und das haben wir auch schon gesehen bei der Deutung des Traumes, den Nebukadnezar hatte, der ihn so sehr erschreckt hat in Kapitel 2. Nebukadnezar sieht ein großes goldenes Standbild, ne? Schrecklich anzusehen. Und dann ist das unterschiedlich gestaltet, Kopf golden und dann die Brust silbern und dann geht das weiter. Ne? Alles unterschiedlich. Am Ende wird diese große Statue zerstört durch einen Stein, der herabkommt ohne Zutun von Menschenhand. Und dann wird deutlich, hier werden unterschiedliche Reiche gezeigt, dieser Welt, aber in einer einzigen Statue. Das heißt im Grunde, sagt dieses Bild, es ist alles dasselbe. Es ist eins im Grunde. Die Reiche dieser Welt mit ihrem Machtstreben, mit ihrer Selbst, auch Herrlichkeit, Selbstvergottung, wo der Mensch immer sich selber an Gottes Stelle setzen will, das ist alles immer dieselbe Wurzel. Und genauso wie dort in Kapitel 2 es am Ende zerstört wird, dieses ganz andere Reich, wird auch hier abgelöst, diese ganze Geschichte der Weltreiche, und zwar durch Gott. Und da kommt etwas Neues, ein ganz wirklich anderes Reich. Zweimal heißt es in diesem Text anders. Einmal das vierte Tier ist anders als die anderen, aber dann kommt nochmal etwas ganz anderes. Das Reich Gottes nämlich. Also diesem Superreich der Weltgeschichte, in dem der Mensch sich selber vergottet und Gottes Herrschaft ablehnt und deswegen ja die Menschheit auch jemanden ihresgleichen sozusagen auf den Thron sitzt und quasi als Gott anbetet und verherrlicht, diesem Superreich der Weltgeschichte wird dann Gott ein Ende bereiten und wird gegenüberstellen sein Reich. Ich will hier in der Predigt jetzt nicht die viel diskutierten Fragen erörtern nach der Identität dieser Reiche. Was ist hier der Löwe mit den Flügeln und was bedeutet das im Einzelnen, will ich nicht machen. Oder wie man sich nun genau den Verlauf vorstellen soll der Endzeit. Ich finde, der Text sagt uns Grundsätzliches, und zwar genug Grundsätzliches für das Leben als Christ in der Welt, dass wir Orientierung und Trost gewinnen angesichts auch vieler besorgniserregender Entwicklungen, die wir ja heute sehen, wenn wir das nur glauben und verinnerlichen. Deswegen ein erster Punkt, der im vierten Reich wirkende Geist, in diesem vierten Reich, das so ganz anders war und alles andere zermalmt und zerstört. Dieser Geist ist schon jetzt in der Welt. Dieser Geist prägt auch schon jetzt die Reiche. Der Apostel Johannes hat in 1. Johannes 2 geschrieben, Vers 18, Kinder, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, Weltherrscher am Ende, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Also Johannes lebt im Römischen Reich, er sieht auch diese Machtentfaltung. Aber Johannes ist nicht der Meinung für seine Zeit, dass das jetzt schon alles sei, aber er hat eine bestimmte Sicht. Er sagt, dieser Geist, der antigöttlich ist, ist in dieser Welt schon lange. Und so sagt es auch der Apostel Paulus in Epheserbrief Kapitel 2, da schreibt er nochmal der Gemeinde, sagt, denkt zurück, wo ihr herkommt, sind ja alles aus den Heiden, nicht bekehrte Christen aus den Heiden. Ihr wart früher, ihr habt früher gelebt nach der Art dieser Welt. Ihr wart so wie die Welt. Ihr habt gelebt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Wisst ihr, warum ich das so wichtig finde? Weil Johannes, wie auch Paulus und alle anderen, die im Neuen Testament schreiben, nicht ein Feindbild haben, den römischen Kaiser, der ihnen so viele Schwierigkeiten bereitet, oder die römischen Statthalter, oder diese oder jene. Sondern sie haben ein ganz anderes Weltbild. Sie sagen, von Natur aus sind wir Menschen Kinder des Ungehorsams. Jeder hat seinen eigenen Weg, nicht? Und Gott ehren wir nicht. So sind wir gewesen. Durch die Taufe angenommen zu Kindern Gottes. Wir haben nicht ein Feindbild, das hier sitzt oder dort in Rom oder in Berlin, sondern wir sehen, dass der Geist, der satanische, widergöttliche Geist, in dieser Welt wirksam ist, und zwar in allen Menschen, die sich Gott nicht beugen wollen. Und seien sie noch so anständig. Und deswegen haben wir nicht hier einen Feind oder da, sondern wir sagen, wir sind entrissen einer Welt, die Gott nicht kennt und ihn nicht kennen will. Und in dieser Welt herrscht ein Geist, der nicht der Geist ist, den wir bekommen haben von unserem himmlischen Vater, ist ein anderer Geist. Und wisst ihr, diese Sicht auf die Dinge ermöglicht uns ein ganz anderes Welt- und Gesellschaftsbild. Es ist egal, in welcher Gesellschaft wir leben. Wenn wir das wissen und verinnerlichen, dann wissen wir es und spüren auch, wir gehören nicht dazu. Wir gehören nicht mehr zu den Reichen dieser Welt. Wie Jesus ja gesagt hat, ihr seid in der Welt. Ich lasse euch auch in der Welt. Aber da lebt ihr. Aber ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Ihr seid Kinder Gottes. Die Beschreibung dieses letzten Reiches in dieser Vision, die Daniel hat, macht ja deutlich, wie in diesem letzten Reich alles noch einmal sozusagen auf einen Höhepunkt kommt, was vorher auch schon latent in der Welt war, nicht? Diese Tiere sind ja alle schrecklich, ne? Ein Löwe oder so, dann mit Adlersflügeln und so. Was immer da sich auch ereignet im Einzelnen, will ich jetzt nicht erörtern. Alle diese Erscheinungen werden ihren Höhepunkt erreichen. Und wir haben jetzt hier noch dieses besondere Bild von diesem kleinen Horn, das gewaltige Dinge redet. Und wenn wir den Text vollständig lesen, ich habe das ja ein bisschen gekürzt, dann sehen wir, dieses kleine Horn mit seinem großen Maul redet Lästerungen gegen den lebendigen Gott, große Worte gegen Gott. Lästerungen können damit gemeint sein. Es kann aber auch atheistische Propaganda gemeint sein. Nicht? Was ist in dieser Welt? Nicht? Es gibt ganz augenscheinlich religiöse Staaten. Ach, da haben wir ja diese Sisi-Reihe geguckt, das ist das katholische Habsburg, nicht? Ach, da werden große Gottesdienste zelebriert, da kriegt der Kaiser seine Krone. Und die Ungarn wollten, dass er unbedingt die Stephanskrone trägt und der heilige Stephan. Aus der großen geschichtlichen Distanz schaut man darauf und sagt, was für ein Klamauk. Und geht nur um Machtsicherung und Herrschaft und um Eitelkeiten, nicht? Ganzen Querelen im Deutschen Bund und so. Es ging immer nur um die Ehre Einzelner. Und da werden Kriege angezettelt und tausendfach wird gestorben und zehntausendfach. Und all das wird begleitet und geschmückt mit der Religion, mit einem Anschein, nicht? Christlichen Anschein. Das ist ein Gottesdienst. Kaiser von Gottes Gnaden. Hm. Also ob das in dem einen oder in dem anderen Gewand erscheint, ist völlig egal. Es ist immer diese Welt, die sich groß macht. Propaganda, atheistische oder religiöse Propaganda, Verführung, die Vermischung des biblischen Glaubens, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert wurde, wie die Apostel sagen, vermischt mit außerbiblischen Religionen, durchzieht die Geschichte des christlichen Europas von Anfang an. Vermischung mit heidnischen Elementen, heidnischen Religionen, heidnischen Vorstellungen. Nichts anderes sind die vielen heiligen Bilder, an die man sich wendet und zu denen gebetet wird. Dann wird gesprochen darüber, dass dieses Horn die Heiligen verfolgt. Das gilt ja nun wellenartig in unterschiedlicher Schärfe und in immer anderen Gewändern, auch durch die Jahrhunderte hinweg. Die Heiligen Gottes, die einfach gesagt haben, wir wollen nach den schlichten Worten Jesu leben, die Waldenser oder andere, blutig verfolgt und niedergeschlagen, nicht? Dann im kommunistischen Osteuropa, in der DDR ging es noch, da hatte man nur Karriereprobleme, wenn man Gott richtig treu war. In Rumänien ging man gleich mal in den Knast oder ins Arbeitslager oder wurde auch mal schnell erschossen. Das ist noch gar nicht lange her. Und die im Dritten Reich den Arm nicht heben wollten mit dem Gruß Heil Hitler, weil sie gesagt haben, alles Heil kommt von Christus und von keinem Menschen. Und wir verkündigen weiter die christliche Botschaft und widerstehen dieser gottlosen Ideologie, fanden sich dann wie Paul Schneider in Buchenwald wieder und wurden umgebracht. Es ist durch die Jahrhunderte hindurch lebendig. Aber am Ende der Zeit wird, wie Jesus das sagt, der Hass auf seine Jünger weltweit sein und furchtbar. Und dann heißt es über dieses kleine Horn, dass Zeiten und Gesetze geändert werden. Die Adventsgemeinden, wir haben ja in Bramenau auch so einen Abzweig, die deuten das immer auf die Sonntagsheiligung. Die sagen, eigentlich hatte Gott den Sabbat gesetzt, ne, und die Kirche hat dann den Sonntag eingeführt. Das sehe ich nicht so. Das ist auch geschichtlich meines Erachtens nach nicht korrekt. Die Christenheit hat von Anfang an den Sonntag als einen besonderen Tag gefeiert. Man kann es in der Bibel lesen, wenn man das genau guckt in der Apostelgeschichte, dann ist der Auferstehungstag und am achten Tag danach treffen sie sich wieder, feiern auch das Mahl. Und an anderen Stellen in der Apostelgeschichte haben wir das auch, dass die Urchristenheit schon von Anfang an den Auferstehungstag Christi feiert, weil sie sagt, mit der Auferstehung Christi hat Gott die neue Schöpfung begonnen, das Neue. Und wer zu Christus gehört und wem seine Sünden vergeben sind, der weiß, dass er bei Gott einen Platz hat. Wir haben als Kinder Gottes einen Platz bei Gott und wir müssen uns den nicht erarbeiten. Deswegen kommen wir zur Ruhe. Wir gehen zur Ruhe Gottes ein, in seinen Frieden, wovon der Sabbat ein Zeugnis gibt, ein Sinnbild ist, dass Gott Ruhe und Frieden schaffen wird, seinem Volk. Die Christenheit hat von Anfang an den Auferstehungstag Jesu als diesen besonderen Tag gehabt. Und dann später ist das auch festgelegt worden. Ich meine, dass diese Aussage, es werden Zeiten und Gesetze geändert, vielmehr bedeutet, dass die ganze Religion, das heißt die ganze Botschaft, was Gottes Recht ist, was uns verkündigt wird im Evangelium, verändert wird, vermischt wird. Und dann sehen wir, dass das auch schon im Gange ist. Die Veränderung der Heilsbotschaft Gottes, sein Recht, seine Maßstäbe auf allen Ebenen. Moralisch, was richtig ist in Gottes Augen. Der Weg zum Heil, nicht mehr Christus allein. Deswegen jetzt Reformationswoche, nicht? Christus allein. Alleine die Bibel als Grundlage unseres Glaubens wird alles weggeschoben. Wir sind da schon mittendrin, aber es wird noch heftiger werden, es wird einen Höhepunkt erreichen. Aber dann wird dieses schreckliche Reich sein Ende finden, ganz plötzlich, und zwar durch Gottes Gericht. Wenn Gott sich auf den Thron setzt, sichtbar für alle und richtet, dann wird sein Wort genügen. In der Offenbarung wird es anders beschrieben, da gibt es auch Kampf. Aber hier nicht, bei Daniel in dieser Vision, wird einfach nur gesagt, und dann kam das Gericht und da ist es vorbei mit den Reichen dieser Welt. Gottes Wort genügt. Wenn er sich aufmacht zum Gericht, genügt das und sein Gericht hat Beweismittel. Da sind Bücher, die aufgetan werden, nicht? Es gibt Beweise. Das ist ein menschlich nachvollziehbares Bild mit den Büchern. Allerdings machen sich heute viele lustig darüber. Es erscheint ihnen lächerlich, dass Gott im Himmel Bücher hat, in denen alles steht. Ja, wisst ihr, so urteilt der Mensch, dass das lächerlich sei. Und gleichzeitig, was macht diese Menschheit? Stellt Supercomputer auf. In Brüssel wird ein Riesending errichtet, mehrstöckiges Haus, ein Riesencomputer. Alle werden da erfasst. Das ist das Ziel. Und wir sind jetzt ja schon vollständig gläsern, nicht? Der Mensch weiß alles über den Menschen. Und das Internet vergisst nichts. Das ist alles aufgespeichert. Und da gab es mal einen Test. Habe ich im Fernsehen einen Bericht gesehen. Da hat man so getan, als wenn es da so einen Hellseher gäbe. Der hatte nichts anderes als einen Internetzugang und war ein bisschen begabt. So ein Hacker. Und dann hat er einfach nur den Leuten ihren Namen gefragt und das Geburtsdatum. Und im Hintergrund hat einer im Internet recherchiert. Und was glaubt ihr, was der alles rausgekriegt hat? Einfach ein halbwegs professioneller Hacker. Der hat dieser Person Sachen erzählt, die war außer sich. Er hat gedacht, woher weiß das alles? Weiß über meine Finanzen Bescheid, über alles. Wir sind jetzt schon gläsern und das Internet vergisst nichts. Also der Mensch kann das, einen Supercomputer schaffen und dann alles wissen über andere. Aber Gott kann das nicht. Leute, mir wird das immer wieder deutlich, man braucht keinen großen Geist, man braucht nur einen schlichten Glauben und eine Intuition. Dann sitze ich da und denke, wie lächerlich sind die Widersprüche und Einsprüche dieser armseligen Menschen gegen Gott und gegen sein Wort. Natürlich ist das nicht lächerlich, dass Gott die Welt richten wird und dass er über jeden Menschen weiß. Da wird alles Verborgene offenbar. Die Wahrheit kommt heraus über alles und jeden. Das ist ja gruselig. Das ist ja eigentlich gruselig, nicht? Was hat man alles gedacht und gesagt und getan und beabsichtigt? Gruselig. Und wie wichtig ist das, da zu wissen, dass es ein anderes Buch auch noch gibt? Über das sagt Daniel nichts, aber ich muss das hier einflechten. Es ist das Buch des Lammes. Das Buch des Lebens. Das Buch des Lammes Gottes. Jesus ist das Lamm Gottes, der Welt Sünde trägt. Und wer in diesem Buch steht, kommt nicht in das Gericht. Fällt mir ein großer Stein vom Herzen. Da hat der Prediger unserer Gemeinde und Jungscharleiter mal gefragt, ich war ja so 10, 11, und gesagt, wenn jetzt Gott den Film zeigt deines Lebens und alle können alles sehen, was du je verzapft hast, wer würde seinen Film zeigen lassen? Och, da waren die Hände weg. Ich wollte nicht, dass jemand meinen Film sieht. Und heute würde ich es noch viel weniger wollen. Und dann sagte er, meinen Film können alle sehen. Da wollten wir natürlich wissen, wie kann das sein? Warum will er seinen Film zeigen lassen? Und da hat er gesagt, da ist nichts drin. Alles rausgeschnitten. Vergebung heißt rausgeschnitten. Das ist nicht mehr da. Und da gibt es auch keine Zusatz-DVD, wie es manchmal bei Filmen gibt. Alle weggeschnittenen Szenen sind dann da drauf. Ich kann man auch mal angucken, was missglückt ist. Nein, der Film deines Lebens ist ein durch Christus bereinigter Film. Wir stehen im Buch des Lebens durch Christus. Wir kommen nicht in das Gericht. Jesus sagt es. Wer an mich glaubt, ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Wunderbar. Und da komme ich zu einem weiteren Punkt. Es ist doch auch wunderbar, dass hier in dem Daniel-Text nicht nur Gottes Gericht gezeigt wird, mit diesem feurigen Thron, nicht? Das ist ja ein erschütterndes Bild, wie die ganze Bibel auch voll davon ist, dass der Mensch, der sündige Mensch, nicht vor Gottes Thron kommen kann. Man vergeht. Der Prophet Jesaja hat eine Vision, da sieht er noch nicht mal Gott selbst, er sieht nur den Thron Gottes, nicht? Und die Engel und alles sagt er, wehe mir, ich vergehe. Ich bin unreiner Lippen. Das ist interessant, nicht? Dass Jesaja sagt, ich bin unreiner Lippen, der wird berufen zu verkündigen. Durch Gott gereinigt und geheiligt. Und jetzt kommt aber einer wie eines Menschen Sohn mit den Wolken des Himmels. Das ist ein Bild, das kennen wir aus dem Neuen Testament. Jesus wird kommen mit den Wolken des Himmels zum Gericht. Bei seiner Himmelfahrt sagen die Engel, dieser Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt fahren sehen, in einer Wolke, nicht? Und das ist für uns, finde ich, so bedeutsam, dass Gott in seiner Majestät und Heiligkeit, vor dem wir vergehen müssten, nicht alleine da sitzt als der Richter, sondern er hat das Gericht übergeben, und zwar dem Menschensohn. So spricht Jesus von sich im Neuen Testament, als Menschensohn. Er bezieht sich hier ganz genau auf Daniel. Auf dem Thron Gottes zum Gericht sitzt einer, der geworden ist wie wir, unseresgleichen. Diese Menschheit will einen Menschen auf den Thron setzen, auf den Gott gehört. Nicht der Antichrist wird das gerne tun. Was haben die Menschen auch anderen Führern zugejubelt in der Geschichte dieser Welt? Alles sündhafte Menschen, alles Verbrecher. Aber dann kommt dieser Mensch, der Gott, der Mensch geworden ist, der menschliches Gestalt angenommen hat, der gnädig und barmherzig ist. Unser Anwalt ist das. Der sitzt zugleich auf dem Thron. Das wäre doch mal was, nicht? Wenn jemand einen richtig schwierigen Prozess hat und dann hat er sich einen Anwalt genommen, der sagt, ich werde dich vertreten, dann kommt er ins Gericht und auf einmal sitzt der Anwalt auf dem Richterstuhl. Halleluja. Kann nichts mehr schief gehen. Wir müssen, wenn wir diese biblischen Texte lesen, je mehr wir aus der Bibel kennen, die Sachen zueinander fügen, die wir von irgendwoher kennen. Wir wissen, es geht hier um Jesus, den Menschensohn. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dieser Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, der deine Sünde getragen hat. Wir wissen, sein Reich wird ewig bleiben. Wenn wir nur die Geschichte von David gelesen haben im 1. Samuelbuch, sehen wir, dass Gott dort zu David spricht, einer deiner Söhne, nicht? Dein Nachkomme wird auf dem Thron sitzen, ewiglich. Ist der Sohn Davids, der David-Nachkomme, Jesus, geboren in Bethlehem, zum Lamm Gottes geworden, für die Sünden der Menschen gestorben, auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Im Philipperbrief sagt der Apostel Paulus, vor ihm werden sich beugen alle Knie einmal. Und jetzt die Frage zum Abschluss, wohin blicken wir? Wohin blicken wir? Das Interesse Daniels ist ganz auf das Ende hingerichtet. Er will über dieses vierte Reich genau erfahren. Ich habe gedacht, wäre es nicht viel logischer gewesen, wenn Daniel gesagt hätte, erzähl mir über das erste Tier, das erste Reich. Das ist ihm zeitlich viel näher. Das hat mit ihm zu tun vielleicht, nicht? Das erste und zweite. Er fragt nach dem Ende. Und ich finde, wir sollten es genauso machen. Wir sind oft so sehr damit beschäftigt, was unsere Gesellschaft ist. Was ist jetzt? Und wie wollen wir das jetzt beurteilen, was da in der Ukraine ist oder in Israel? Jetzt. Wir sind immer mit unserer Gegenwart beschäftigt und wollen da Licht hinein haben aus der Bibel. Das kann man auch machen. Aber Daniel macht einen besseren Weg. Er sagt, ich will Licht haben für das, was am Ende ist. Denn darauf kommt es an, wie es am Ende ausgeht. Wir müssen das alles vom Ende her beurteilen. Wohin wird alles führen? Das ist doch die entscheidende Frage. Und gerade weil die Frommen in dieser Welt so viel zu leiden haben, unsere Brüder und Schwestern in Afrika, wo der Islam überwiegt, sie haben so viel zu leiden und wir erfahren das in unseren Medien nicht. Da wird Afrika-Schelte gemacht, man will ihnen die Gelder einfrieren, weil sie unsere Genderbewegung nicht mitmachen. Das hält man für Unrecht, das ist ja Unrecht, nicht? Aber dass dort jeden Tag Christen abgeschlachtet werden, erfahren wir mit keiner Silbe in den Medien. Da muss man von den Hilfswerken Zeitschriften beziehen und dann erfährt man das. Heute wieder, an diesem Sonntag, werden in Afrika wieder Menschen geköpft und gesteinigt. Und weil das die Wirklichkeit ist und weil wir nicht wissen, wie viel Gegenwind wir noch bekommen werden in unserer Gesellschaft, ist es wichtig, die Dinge vom Ende her zu beurteilen. Was in dieser Welt kein Ansehen hat, das wird Gott erheben. Die Fremdsinn in dieser Welt, weil sie zu Gott gehören, die wird Gott erheben. Und es ist gut, dass das Kirchenjahresende sich mit diesen Fragen beschäftigt. Wie wird alles ausgehen? Und ich will schließen mit der Feststellung, dass Daniel nach dieser Vision fragt, er fragt den Engel, er will zuverlässige Auskunft haben. Er will zuverlässige Auskunft und sie wird ihm gegeben. Unser Glaube ist nicht vage. Wir gehen nicht irgendwelchen Schemen hinterher, sondern wir haben klare Aussagen von Gott. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir diese Aussagen verstehen, dass wir uns damit beschäftigen, damit wir zu klaren, gewissen Überzeugungen kommen. Die Bibel gibt uns viele Informationen. Wir müssen sie nur lesen und Geduld haben. Es kann jemand ein ganzes Leben lang lesen in der Bibel und wird immer mehr Dinge zusammenfügen. Es reicht aber, wenn jemand mal sagt, ich lese ein Jahr in der Bibel und nehme die Texte auf und er wird merken, nach einer gewissen Zeit fügen sich Sachen zueinander. Und dazu soll ja auch der Gottesdienst helfen oder Hauskreise oder Bibelstunden, wenn sie angeboten werden. Der Friede Gottes in unserem irdischen Leben, der stärke euch, und der kommt daher, dass wir wissen, was das Ende sein wird. Ich habe einen Platz im Reich Gottes, weil er, das Lamm Gottes, der Menschensohn, der Richter ist, mein Anwalt. Das ist alles Grund, Gott zu loben. Das wollen wir jetzt auch tun. Ich bete und dann singen wir aus dem Lied 328, was mich dein Geist selbst bitten lehret.